Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. So, lang ist's her, aber auf meinen Ohren. Schön, dich nochmal zu hören, mein Freund und Kollege Benedikt Stanecek. Hallöchen.
Ich habe das Gefühl, ich habe in der Zwischenzeit graue Haare bekommen.
Ja, hast du wahrscheinlich auch, ich ja auch. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Gefühl.
Ach, jetzt mach mir doch nicht alles madig. Ja, hallo auch dir.
Ja, als wir überlegt hatten, jetzt endlich nochmal eine Folge aufzunehmen, dachte ich mir auch so, ja, es ist schon wirklich länger her. Und dann gucke ich auf unsere Shownotes und habe festgestellt, die letzte Folge ist über ein Jahr her.
Ja, es ist schon sehr, sehr lange her. So lange ist es mir tatsächlich auch nicht hergekommen, natürlich. Aber ja.
Ja, und vor allem haben wir, glaube ich, die letzten zwei oder drei Folgen, die schon unregelmäßig kamen, immer gesagt, dass wir wieder Besserung geloben. Hat wohl nicht so richtig funktioniert.
Ja, ich weiß auch, was wir daran ändern werden. Wir werden einfach nicht mehr Regelmäßigkeit versprechen.
Genau, wir werden nicht mehr Regelmäßigkeit versprechen und Spoiler Alert, wir haben uns tatsächlich schon einen Plan überlegt, wie wir wieder etwas regelmäßiger das hinkriegen sollten. Wir verraten ihn aber nicht, weil wenn wir ihn dann nicht einhalten können, dann nervt es niemanden.
100% glaubhaftes Dementi.
Genau, so ist es. Ja, dass es auch, sage ich mal, nicht häufiger geklappt hat oder nicht so häufig geklappt hat, wie wir ursprünglich gedacht, gehofft, gewünscht hatten, hat auch mit mehreren Faktoren zu tun. In der letzten Folge hatte ich ja auch erwähnt gehabt, dass ich mich verlobt habe. Aus dieser Verlobung ist jetzt, oh Wunder, in der Zwischenzeit eine Hochzeit geworden.
Sowohl das ist doch auch schon ein
Jahr her. Haha, nein. Und du hast ja auch tatkräftig als Trauzeuge daran mitwirken können, dürfen und müssen. Ja, und das war auf jeden Fall sehr schön und ist jetzt aber, wie du auch schon richtig gesagt hast, also die standesamtliche ist jetzt ein halbes Jahr her, oh Gott, und die freie Trauung ja auch 4 Monate, also ja, die Zeit vergeht wie im Flug.
Ja. Und, ich muss auch wirklich sagen, ich habe es sehr genossen, es war wirklich sehr schön, ich hatte auch viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, wenn man was unternehmen möchte, um zu verhindern, dass man Bock aufs Heiraten bekommt, seid so nah an einer anderen Hochzeit dran. Weil, also ich weiß, was ich da an Energie und Arbeit reingesteckt habe und ich habe noch nicht mal geheiratet. Also.
Ja, also ich war auch, also sage ich mal, dadurch, dass wir ja auch schon sehr frühzeitig angefangen haben, beziehungsweise man sollte eigentlich wahrscheinlich so frühzeitig anfangen zu planen. Aber dadurch konnten wir halt die meiste Organisation recht gut über die Zeit aufteilen. Aber auch dann, sage ich mal so, die letzten 3-4 Wochen vor der Hochzeit habe ich auch irgendwann zu Anja gesagt, so, boah, jetzt mittlerweile kann ich echt gut verstehen, warum Wedding Planner so scheiße viel Kohle dafür nehmen. Das ist echt aufwendig.
Meinst du, das ist bis zum gewissen Teil auch dann gerechtfertigt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, wenn du deine eigene Hochzeit planst, da weißt du ja, sag ich mal, was du möchtest, was du nicht möchtest und wie du tickst, was deine Gäste genau machen möchten und wie die sich vertragen und sowas. Das sind ja alles Faktoren, die du als externer Planer gar nicht unbedingt so weißt. Und da musst du dich ja wirklich nochmal viel genauer eigentlich, wenn du es im gleichen Detail planen möchtest, viel genauer mit deinen Kunden entsprechend absprechen und rückversichern, dass am Ende auch wirklich keine bösen Überraschungen oder sowas da zustande kommen. Und ich glaube, das wirklich dann nochmal für Fremde in Anführungszeichen zu machen und du ja auch quasi deinen Kopf dafür hinhalten musst, da kann ich schon verstehen, dass man da dann doch ein bisschen mehr verdienen möchte.
Das ist, wie war das? Irgendwann geht das, ist es kein Gehalt mehr, sondern Schmerzensgeld.
Ja, genau, wirklich. Aber wirklich. Ja. Nee, aber wie du schon auch gesagt hast, du hast auch wirklich sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, wofür wir dir auch immer noch sehr dankbar sind, natürlich. Und ich fand es auch immer noch super, wie du für meinen Junggesellenabschied da diese ganzen Rätsel mit deinem 3D-Drucker zusammengefriemelt hast.
Ach, das war ja auch noch, stimmt. Ja, also ich finde,
allein der Aufwand, den du in die Rätsel und diese Schachteln für meinen Junggesellenabschied gesteckt hast, so viel Arbeit stecken, glaube ich, manche nicht in eine ganze Hochzeit.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich habe da keine Referenzfläche dazu. Aber es von dem so, was ich an Hochzeiten bisher erlebt habe oder so, war das Produkt sah nach außen hin immer ähnlich gleich gut aus. Also es waren immer schöne Feiern. Und deshalb habe ich auch immer davon ausgegangen, dass es auch ähnlich viel Aufwand war wie bei euch. Wobei ich kann das ja auch bei euch nur erahnen, wie viel Aufwand das tatsächlich war und das ein bisschen so von mir extrapolieren. Die Meetings, die wir ja auch schon im Vorfeld hatten. Und ich bin so unendlich dankbar, dass Lars mit dabei war. Danke, Lars. das war eine sehr große Hilfe, dass ich nicht als Trauzeuge das alleine machen musste.
Ja. Gut, und wie es zum guten Ton dazugehört, kam dann auch relativ kurzfristig, aber auch ziemlich ungeplant nach der Hochzeit. Unser Plan,
warte, Cut.
Cut?
Hier müsste man einen Cut einfügen. Also, und die Frage stellen, spricht er von einem Kind oder einem Haus?
Ja, genau. Nein, kein Kind, damit wollten wir uns noch etwas Zeit lassen, aber wir hatten schon quasi relativ zeitgleich zu unserer Hochzeit auch mal angefangen, hier in der Umgebung den Immobilienmarkt im Auge zu behalten, weil wir hatten, als wir hier in unsere jetzige Wohnung eingezogen sind, haben wir gesagt, wenn wir noch mal, also wir werden nur noch einmal umziehen und das dann ins Eigenheim. Und da jetzt, sage ich mal, mit einem zeitlichen Horizont von 5 Jahren, würde ich mal sagen, dann doch auch in diesem Zeitraum irgendwann ein Kind wahrscheinlich anstehen wird. Und ich jetzt erst vor kurzem bei einer Kollegin gesehen habe, wie viel Stress und zusätzliche Arbeit das ist, mit einem Kleinkind umzuziehen und dann eventuell noch zu renovieren, habe ich mir gedacht, nee. Und das Haus, was wir jetzt am Kaufen sind, beziehungsweise gekauft haben, ist, das war einfach vom Angebot und von allem drumherum zu gut, um zu sagen, nee, wir warten mal noch ein bisschen, auch wenn wir eigentlich nicht vorhatten, so zeitnah nach der Hochzeit schon ein Haus zu kaufen. Aber da stimmte alles so gut, dass wir dann letztendlich doch zugeschlagen haben. Und alle, die überlegen, ein Haus zu kaufen, ich kann euch jetzt schon sagen, habt noch Urlaubstage übrig, habt viel Nerven.
Und da spricht er nicht für den Umzug oder so, sondern für den Kaufprozess
an sich. Ja. Ich meine, man muss ja auch wiederum sagen, es ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, dass gewisse Sachen einer gewissen Formalie und rechtlichen Sicherheit bedürfen, um sowohl für Käufer als auch Verkäufer eine rechtliche Sicherheit zu bieten, was irgendwie Betrug oder irgendwelche nicht einzuhaltenden Versprechen oder sowas angeht. Aber was man alles braucht, beachten muss und für einen Hauskauf und dann bei diesem Hauskaufvertrag, was der Notar da einem alles erzählt, ich saß da wirklich und dachte mir so, wenn du das den ganzen Tag lang machen musst, ich würde bekloppt werden.
Also könntet ihr jetzt auch im Gefängnis landen, wenn ihr da was Falsches unterschrieben habt, laut Notar oder wie?
Nee, das jetzt nicht wirklich. Aber was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, du, selbst wenn du es wollen würdest, du darfst in Deutschland gar keine Immobilie kaufen oder verkaufen ohne einen notariellen Vertrag.
Das hatte ich also schon mal irgendwo gehört, tatsächlich.
Mir war es tatsächlich nicht bewusst. Ich meine, gut, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich entsprechende Anträge irgendwie beim Amtsgericht für die Grundbucheinträge und sowas stelle. Ne? Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es absolut zwingend ist, dass du einen Notar hast. Ich meine, ich denke mal, jeder normale Mensch wird das schon von sich aus machen, einfach um eben diese gewisse rechtliche Sicherheit zu haben, weil der Notar dann ja letztendlich für das, was er da in diesem Vertrag festhält und fabriziert, seinen Kopf mehr oder weniger hinhält, dass das auch wirklich rechtlich alles grün ist. Aber ich wusste nicht, dass das wirklich absolut verpflichtend ist.
Hm, wieder was gelernt, siehst du?
Ja, so ist es. Ja, und da sind wir jetzt, also die notarielle Beurkundung ist jetzt schon durch. Der muss sich jetzt darum kümmern, um alle möglichen Sachen zusammenzukramen. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass bei jedem Verkauf von einem Haus oder sowas die Gemeinde immer ein sogenanntes Vorkaufsrecht hat. Und die muss bei jedem Hausverkauf auf ihr Vorkaufsrecht verzichten. Dafür brauchst du dann entsprechend ein Schreiben. Und so Späße muss sich jetzt der Notar da noch zusammenkramen. Und dann kriegst du irgendwann Post, wo drin steht, jo, ist alles da, jetzt musst du blechen.
Uff. Wie darf ich mir das vorstellen? Muss man dann mit so einem riesigen Geldkoffer da aufschlagen oder geht das auch einfacher?
Nein, seit 2018, glaube ich, sind Barzahlungen per Gesetz verboten. Mm. Das muss per Banküberweisung oder Scheck sein.
Oder Scheck.
Ja, wusste ich auch nicht, dass man noch mit Schecks bezahlen kann. Oha. Ich dachte, das wäre so ein Ami-Ding. Ja, und es ist tatsächlich auch so, die Verkäuferin muss dann per Kontoauszug dem Notar nachweisen, dass sie das Geld erhalten hat. Und erst dann wird im Grundbuch umgeschrieben.
Naja gut, also das hört sich jetzt, es hört ja eigentlich nach einem, für so einen großen Kauf, hört sich das für mich jetzt eigentlich fast schon nach, also nicht viel zu viel Red Tape an.
Nee, klar, aber es ist schon alles wirklich geregelt, wie es zu laufen hat und laufen soll und sowas. Aber was ja auch, wie du schon gesagt hast, sinnvoll ist bei sowas.
Ich habe mir jetzt letztes Jahr, nämlich als wir unser Auto gekauft haben im Herbst, im Winter, habe ich mir nämlich auch diese Frage gestellt, weil an irgendeinem Punkt bei so einer Transaktion kommt immer der Punkt, wo der eine dem anderen vertrauen muss, dass er kein Mist baut. Weil wir haben zum Beispiel auch erst den Kaufvertrag unterschrieben, bevor wir das Geld überwiesen haben. Und quasi die Papiere und sowas vorher schon gehabt, bevor wir es überwiesen hätten. Das hätte man natürlich auch noch anders die Grenze ziehen können. Wir überweisen erst das Geld und bekommen dann alles. Gut, das war ein offizieller Händler und so, also alles gut. Aber da ist das halt, gibt's dann halt ja schon einen Moment, egal wie kurz der ist, wo das quasi alles in einer Hand liegt. Ja. Und bei so einem Hauskauf kann ich das dann doch auch verstehen, dass da irgendwie dann noch eine Ecke mehr ist, quasi mit diesem neutralen.
Naja, das stimmt.
Mit der neutralen Instanz in der Mitte. Ich wollte Heini sagen. Aber
der Heini kostet ganz schön viel Geld.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, das so viel zu dem, was bei mir in der Zwischenzeit passiert ist. Wie sah es bei dir aus, bis darauf, dass du Trauzeuge spielen durftest?
Boah. Ach. Ich wollte eigentlich auch nur, gerade weil du ja schon mit ganz viel Behördenkram angekommen, wollte ich auch noch von meiner Steuerschnitzeljagd ein bisschen erzählen. Die hatte ich nämlich dieses Jahr. Ich habe mich ein bisschen mit Finanzämtern plural herumgeschlagen. Ich arbeite ja in Rheinland-Pfalz und wohne in Nordrhein-Westfalen. Und da die Finanzämter ein bisschen überfordert waren, hat es dazu geführt, dass das Finanzamt Aachen meine Steuererklärung in Rheinland-Pfalz weitergeleitet hat, weil sie der Meinung waren, dass das Finanzamt in Neustadt für mich verantwortlich wäre. Was nicht der Fall ist, weil mein Erstwohnsitz immer noch in Aachen ist. Und dann geht das Ganze wieder pingpongmäßig hin und zurück. Und während diese Steuererklärung im Äther zwischen Finanzämtern unterwegs ist, ich vermute schwer, dass das per Brieftaube geht oder Flaschenpost, weil also man könnte das ja in reinschmeißen oder so, weiß ich nicht.
Das ist aber die falsche
und dann
Richtung.
Gegen, ja gut, von Neustadt könntest du halt dann, weiß ich was, da in die Mosel oder so und dann rein. Und dann, naja, wie auch immer. Das, was ich dann gehört habe, nachdem das ein paar Mal hin und her ging und es dann niemand mehr wusste so richtig, wo meine Steuererklärung ist, war die beste Aussage, die ich aus Aachen bekommen habe, war, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, die Steuererklärung einfach nochmal einzureichen?
Ja, super Idee.
Also ich kann mir auch verstehen, warum die maßlos überfordert sind, wenn quasi das, also wenn ich kein Einzelfall bin. So viel Schriftverkehr und Bürokratieaufwand einfach nur für das Auffinden und Nachverfolgen meiner Steuererklärung, wie das hatte, das hat, glaube ich, mehr Aufwand erzeugt, als die Steuererklärung einfach zu bearbeiten.
Ja, dann sollen die Deppen es halt nicht verbaseln.
Ja, eben, nein, also ja, aber alleine dieses Nicht-Verbaseln würde wahrscheinlich schon den Aufwand in deutschen Finanzämtern zusammenschrumpfen lassen.
Ja, das stimmt. Ja, das erinnert mich ein bisschen an eine Story, das war bei mir nur wesentlich weniger, sage ich mal, aufwendig und dramatisch und wahrscheinlich auch kurzweiliger. Aber da hatte ich mal irgendwas bestellt gehabt im Internet. Und da hatte ich dann im Briefkasten diesen klassischen gelben Zettel, wo drauf stand, hier wurde in die und die Filiale gebracht. Mhm. Aber in meiner App hatte ich eine andere Filiale drin stehen. Und dann war ich als erstes verwirrt, zu welcher Filiale ich überhaupt gehen soll. So. Und dann bin ich zur einen Filiale gegangen und dann hat die gesagt so, nö, hier ist es nicht, versuchen Sie es mal in der anderen Filiale. So, und dann habe ich es aber nicht mal am gleichen Tag in die andere Filiale geschafft, bin ich in die andere Filiale gegangen, meinte so, ja, das war gestern da, aber da war ein Aufkleber für die andere Filiale drin. Da müssen Sie nochmal zur anderen Filiale gehen. Die andere Filiale hatte zu dem Zeitpunkt dann entsprechend zu, natürlich. Ja. Oder irgendwie Wochenende war oder so. Dann bin ich, sobald ich wieder konnte, in die andere Filiale gegangen. Da war dann letztendlich ein anderer Angestellter gewesen. Meinte so, ach so, ja, das war da. Aber da war irgendwie so viel draufgekrackelt, dass es irgendwie in der anderen Filiale sein sollte. Deswegen habe ich es zurück in die andere Filiale geschickt. Also das Ding ist wirklich hier innerhalb von Hennef ist es, ich glaube, dreimal oder so zwischen den Filialen hin und her, bis dann ich irgendwann mal in diesem Shop war, wo beide Shops gleichzeitig auf hatten und dann wir angestellt haben, so, nee, das ist nicht hier. Moment, ich rufe mal in dem anderen Shop an. Hat da angerufen, meinte so, hast du das und das Paket? Meinte so, ja, okay, halt dieses Paket fest. Du lässt es nicht aus den Augen und nicht aus den Händen. Ich schicke den Kunden jetzt zu dir, der ist in 20 Minuten da.
Die Deutsche Post ist für mich auch, gehört die zu der Liste, also die steht auch auf der Liste an Unternehmen, die wahrscheinlich grundsätzlich mal neu organisiert gehören. Ich hatte sowas Ähnliches tatsächlich mal, nur dass ich keinen Zettel hatte, wo eine andere Filiale drauf stand. Ich hatte das in der App stehen, bin dahin und da, nee, das ist hier nicht. Und wenn man dann quasi bei da an der Hotline anruft, seine Sendungsverfolgungsnummer eingesprochen hat, dann bekommt man dann die Aussage, ja, das, was in der App steht halt. Und dann sage ich, ja, aber da ist es nicht. Und dann ist das für die auch gegessen. Also, weil dann ist dein Paket halt leider weg. Es hat sich dann doch noch gefunden, weil es in einer anderen Filiale war. Aber anscheinend hat er so richtig irgendwie, also ich meine, das sind ja, ist ja deren System. Wieso wissen die nicht, wo das ist? Ähnlich wie bei der Steuererklärung. Aber gut. Mhm. Ja. Das Wieso ist das hatte... auch dein Paket davon abhängig, wo das ist, was da drauf gekrakelt ist? Das hat doch anscheinend, das Inertial in dem System steht doch irgendwo drin, das muss dahin oder so. Naja.
Ich weiß nicht, wie das genau läuft, wenn das Ding nicht zustellbar ist direkt, weil dann drucken die ja meistens diesen kleinen Papperl, den du dann auf diesem gelben Kärtchen drauf hast, den drucken die ja quasi auch für das Päckchen. Mhm. Und ich kann mir nur vorstellen, dass der initiale Fehler irgendwie unterlaufen ist und ja sozusagen der Zusteller da irgendwie zwischen beiden Etiketten, die gedruckt wurden, da irgendwie aus Versehen wahrscheinlich irgendwas umgeändert hat, sodass dann eben auf meinem Päckchen die eine Filiale war und auf dem Kärtchen die andere Filiale und er hat es dann zu der Filiale gebracht, wo er dachte, was auf dem Kärtchen ist und dadurch war dann da diese Differenz einfach. Naja, wie auch immer. Ich habe es am Ende bekommen und ich muss dafür lobend erwähnen, dass die Angestellten da in den beiden Paketshops wirklich sehr nachhaltig versucht haben, mir zu helfen, auch wenn ihre Mittel, sage ich mal, limitiert waren. Aber die haben sich wirklich sehr, sehr bemüht, mir da zu helfen, dass ich mein Päckchen auf jeden Fall auch kriege.
Das ist immerhin schön. Das war hier bei mir nicht der Fall. Ja. Die haben nur gesagt, ist nicht hier und haben mich dann angeguckt, als hätte ich noch eine andere Frage.
Das ist halt, wenn es etwas ländlicher ist.
Ach ja, großartig.
Seitdem brauche ich in der Filiale auch zum Päckchen abholen keinen Perso mehr. Der kennt mich jetzt.
Ich habe hier schon mal so Diskussionen mit einem ein oder anderen Paketshop, weil bei unseren Briefkästen sind im abgeschlossenen Haus. Also wenn das Paket nicht zugestellt werden kann, weil keiner da ist, dann kriegst du auch keine Benachrichtigungskarte. Und du brauchst auch offiziell keine Benachrichtigungskarte, um so ein Paket abzuholen. Aber es gibt ein, zwei starrsinnige Paketshops, die dir das nur mit diesem Paketschein ausliefern. Ist egal, ob du dein Perso dabei hast, notariell beglaubigte Urkunde. Nein, nur dieser gelbe Zettel ist ausreichend.
Bescheuert. Diese Tatsache, dass es zum Teil echt schwierig ist und dann auch mit Öffnungszeiten, bla bla, deswegen versuche ich auch immer, sobald es irgendwie geht, die Pakete einfach an eine Packstation zu schicken.
Ja.
Die hat 24/7 offen und da meckert keiner.
Vielleicht ist das auch genau die Idee dahinter.
Ja, wahrscheinlich.
Who knows? So, was hast du uns denn so sonst noch mitgebracht an gehaltvollem Kram? Wir haben halt schon wieder 20 Minuten nur über Kram gequatscht. Ja, aber das ist auch schön. Das ist schon wieder Tradition.
Genau so ist es. In der Zwischenzeit habe ich ganz oft irgendwelche Themen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das wäre super für den Podcast. Die sind aber jetzt auch schon wieder so lang her, dass ich die Hälfte davon wieder vergessen habe oder sind einfach nicht mehr up-to-date, sodass sie quasi wieder irrelevant geworden sind. Deswegen sind leider auch einige schöne Themen in Anführungszeichen verloren gegangen. Aber ein Thema ist mir jetzt vor kurzem zugeflattert, das fand ich ganz, ganz nett. Das habe ich einfach mal genannt Hirn in Rotwein. Und dann habe ich noch so ein... Eigentlich hatte ich ja die Kategorie News für Nerds. Das ist in dem Fall jetzt eigentlich gar nicht so richtig korrekt, die Bezeichnung, weil es sind jetzt nicht alles direkt News, aber es sind alles so ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte, die mich aufregen und die aktuell sind, auch ein bisschen Bezug zur letzten Folge haben, aber die jetzt, sage ich mal, keine so richtigen Nerd-News sind, aber auch für sich als Thema zu klein waren. Was hast du denn dabei?
Ich habe uns natürlich aus der beliebten Kategorie Turbo News was mitgebracht. Da gab es jetzt auch relativ viel. Ich habe mich dann auf zwei Sachen, die jetzt auch wieder in der letzten Zeit relativ hochgekocht sind, entschieden. Und zwar zum einen die sogenannte BIP-Controversy aus der Formel 1.
Ich dachte, du hättest dich in der BIP gezofft.
Ja. Das gab es auch öfters, aber das ist keine Controversy, das war dann höchstens Drama. Beef. Und dann in dem Fall, in dem gleichen Schritt quasi dann auch, ich habe es mal symmetrisches Bremsen genannt, aber da sprechen wir dann später drüber, was sich dahinter verbirgt. Und als Schwurbel habe ich uns noch mitgebracht, das hat mir Thomas, ein Freund von mir, hat mir das zugeschickt, den Vita Rides Vitalizer hat er mir zugeschickt, weil er es nicht fassen konnte. So richtig Hochglanzwerbung für ein sehr schwachsinniges Produkt. Was auf sehr schwammigem Fundament steht. Fast sagen wir es erstmal so.
Es hat immerhin ein Fundament anscheinend, oder nicht? War das ein Euphemismus?
Ja, es hat ein Fundament in dem Sinne, wie wenn du sagst, guck mal, da drüben liegen 3 Gehwegplatten. Das ist das Fundament für mein Haus, aber ich baue das Haus nicht da drauf.
Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. Ja gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an, oder?
Mach.
Gut, also Hirn in Rotwein. Zeitlich passt es ja fast, Halloween steht vor der Tür und da kann man sich sein Hirn schon mal in Rotwein einlegen und auf die Fensterbank stellen.
Ich hänge zu viel in Rheinhessen und in der Pfalz rum.
Ja, dein Hirn ist sowieso in Rotwein eingelegt.
Ja.
Tatsächlich hat das Ganze einen sinnvollen und ernsten Hintergrund. Und zwar geht es unter anderem um Demenz und wie man die Erkrankung, sag ich mal, positiv beeinflussen beziehungsweise eigentlich präventiv versuchen kann zu verhindern. Und ich meine, Demenz kennt wahrscheinlich jeder. Davon gibt es natürlich auch sehr unterschiedlich ausgeprägte Formen von, sage ich mal, in Anführungszeichen einfach nur der Vergesslichkeit von eher nebensächlichen Sachen bis hin zu wirklich Vergessen von ja, Alltagsdingen. Also ich kann mich an meine Großmutter mütterlicherseits erinnern, die am Ende auch so dement war, dass die unfassbar einfach auch zugenommen hat, weil die immer vergessen hat, dass sie schon was gegessen hat. Die hat dann irgendwie dreimal zu Mittag gegessen. Oder so.
Oha, aber kein Sättigungsgefühl oder so. Also.
Ich denke mal, das kam dann mit der Zeit, dass das Sättigungsgefühl halt, also ich meine, wie es halt bei Menschen, die eine chronische Fettleibigkeit haben, so ist, die dehnen sich ja nach und nach den Magen, sodass halt auch immer mehr und mehr reinpasst. Ne? Also ich glaube, das eine hat das andere so ein bisschen bedingt.
Okay.
Und allein in Deutschland, nee, nicht in Deutschland, aber jährlich, Moment, jetzt muss ich ja gucken, von wo die Daten waren. Ich glaube, in der EU. Ja, in der EU. Erkranken schätzungsweise jedes Jahr 10 Millionen Menschen an Demenz. Und
Das wäre in Deutschland tatsächlich eine relativ große Zahl gewesen.
Ja, eben deswegen. Das kann ja nicht sein. Dann wären wir alle innerhalb von ein paar Jahren verblödet. Nee, und und demnach ist es natürlich auch ein Thema, was durchaus von Relevanz ist. Und da wird auch momentan enorm viel geforscht zu Demenzmedikamenten, Demenzprävention und sowas. Unter anderem wurde auch Anfang des Jahres tatsächlich ein Medikament in Amerika zugelassen zur Demenztherapie von der EMA. Leider nicht. Für mich ehrlicherweise unverständlich, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und es gibt so gewisse Sachen und Risikofaktoren, die schon länger bekannt sind, also zum Beispiel Diabetes, ein hoher Cholesterinblutwert oder Übergewicht, das sind alles bekannte Faktoren, die nicht nur generell, sage ich mal, ungesund sind, sondern auch entsprechend das Risiko im Alter eine Demenz zu entwickeln erhöhen. Und da wir, sage ich mal, ja alle auch Nahrung zu uns nehmen müssen, wäre es natürlich am sinnvollsten zu schauen, inwiefern man durch zum Beispiel einen entsprechenden Ernährungsstil Stoffe zu sich nehmen kann, um entsprechend das Risiko für eine Demenz möglichst zu reduzieren. Und was man auch schon seit längerem weiß, ist, dass oxidativer Stress bei der Entwicklung einer Demenz im Gehirn eine relevante Rolle spielt. Da können sich dann durch diesen oxidativen Stress letztendlich gewisse Proteine bilden und ablagern, die dann auch letztendlich diese Demenzsymptome verursachen.
Was ist oxidativer Stress?
Durch ja quasi unterschiedlich starke Sauerstoffradikale oder oxidierende Radikale.
Ach so, okay. Ne, also das, nicht das kann, zu viel Stress auf der Arbeit oder so, sondern okay.
Nee, genau, das weniger. Das ist psychischer Stress. Aber auch psychischer Stress kann dann durch eine Lebensstiländerung zu einem oxidativen Stress zum Beispiel führen. Mhm. Ne, also das ist das dann, wo die ja schon seit Jahren bekannten Antioxidantien ins Spiel kommen. Weshalb man sagt eben zum Beispiel wenig hochverarbeitete Lebensmittel, da sind quasi keine Antioxidantien drin, die sind hochverarbeitet und sowas. Die Metabolite, die du daraus ziehst, sind oxidierend quasi für deinen Körper und eher Pflanzenstoffe zu sich nehmen, wo dann eben diese besagten Antioxidantien drin sind, die entsprechende Sauerstoffradikale dann fangen können, um zu verhindern, dass die dann im Körper eben Schaden anrichten. Und was man in diesem Rahmen gemacht hat, das war eine große UK-Studie, wo man einfach mal geschaut hat, das war eine große, groß angelegte Kohortenstudie, wo 120 Teilnehmer an einer Biobank-Studie quasi sekundär auch detailliert befragt wurden zu ihrer Nahrungsmittel Aufnahme. Und man hat dann verschiedene Proben von denen genommen, also Blut, aber auch Gewebeproben und sowas. Und da hat man dann einfach geschaut, kann man da irgendwie bei Faktoren, die, wo wir schon wissen, dass die sich positiv oder negativ auf das Risiko einer Demenzentwicklung auswirken, kann man da irgendwelche Muster erkennen. Also letztendlich hat man einfach einen riesen Datenwust erhoben und hat geguckt, kann ich da irgendwas rausschließen, was für den Alltag oder für die Forschung sinnvoll ist. Zu den Antioxidantien, besonders aus pflanzlichen Sachen, gehören unter anderem die sogenannten Flavonoide. Gehört zur chemischen Gruppe der Polyphenole und das sind einfach Stoffe, die eben als Antioxidantien wirken letztendlich in unserem Körper und dadurch dann den oxidativen Stress auf den gesamten Körper reduzieren und da eben dann sich vermeintlich auch positiv auf die Entwicklung einer Demenz auswirken können. Und das hat man dann tatsächlich in dieser Studie beobachtet und hat geguckt, wie viel sozusagen Lebensmittel, die flavonoidreich sind, haben die Leute zu sich genommen und wie schnell oder wie früh oder spät sind die letztendlich an Demenz erkrankt. Und in dieser Studie hat sich dann gezeigt, dass die Probanden, die eine eher flavonoidreiche Ernährung hatten, im Durchschnitt 9,4 Jahre später eine Demenz oder demenzartige Symptome entwickelt haben. Und also zu einer deutlichen Reduktion von dem Ganzen geführt haben. Und da ist dann eben die Frage, wie machen das diese Flavonoide? Und wie eben schon erwähnt, primär durch einen antioxidativen Effekt letztendlich. Aber man weiß auch, da diese Flavonoide zu den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen gehören und diese Gruppe der generellen Polyphenole, dass die auch einen gewissen entzündungshemmenden Effekt nochmal haben und besonders den anscheinend zumindest an Nervenzellen auch ausüben können, sodass diese Flavonoide entsprechend positiv sich besonders auf die Nervenzellen auswirken können und auch noch ein, sag ich mal, netter Nebeneffekt, der auch nochmal gleichzeitig positiv fürs Gehirn ist, dass diese Flavonoide auch dazu beitragen, das Bluthochdruckrisiko positiv zu beeinflussen. Und deswegen wird hier eben empfohlen, sich flavonoidreich zu ernähren. Und das Lustige ist, wie eben schon gesagt, die Studie wurde in UK durchgeführt und die größte Quelle, die dort identifiziert wurde, war tatsächlich Tee. Weil Tee sehr, sehr flavonoidreich ist, also besonders natürlich grüner und schwarzer Tee. Also wir reden jetzt hier nicht vom Früchtetee oder sowas. Also muss schon echter Tee in Anführungszeichen sein.
Echter Tee.
Aber genau, aber der ist sehr flavonoidreich. Und ich meine, die Briten sind ja dafür bekannt, mit ihrer Tea Time doch durchaus viel Tee im Alltag zu sich zu nehmen. Und das hat sich sehr positiv eben da niedergeschlagen und die Teetrinker waren eben wesentlich seltener oder später von einer Demenz betroffen als die Nicht-Teetrinker. Aber wer jetzt nicht unbedingt der riesen Tee-Fan ist, den kann ich beruhigen. In fast allen, sage ich mal, pflanzlichen Nahrungsmitteln, also besonders, sage ich mal, grünes Obst und Gemüse, sind sehr viele Flavonoide drin. Aber, und deswegen auch noch der Titel von dem Thema, in Rotwein sind sehr viele Flavonoide drin, dunkle Schokolade ebenfalls und auch Beeren und Äpfel. Also es muss nicht nur Obst und Gemüse sein, was grün ist, also jetzt nicht nur Salat, Kohl und sonstiges Gedöns. Also man darf auch ein bisschen genießen.
Aber das hörte sich jetzt ja schon seit nach einer sehr breit gestreuten Variante an Dingen, die man essen kann,
ja,
wenn man darauf achten möchte.
Ja, definitiv.
Ich hatte jetzt gedacht, so, wieso hat er mit Wein das gesagt, aber Tee ist ja auch gut. Also sollte ich meinen Kaffeekonsum wieder auf Tee umstellen?
Es gibt auch Studien, wo oder Kaffee verschiedene positive, ich denke, die Mischung macht es bei, wie bei vielen. Ne? Also wenn du versuchst, deinen Flavonoidbedarf über Rotwein zu decken, ich glaube, dass da dann wieder andere Nebeneffekte, die nicht so positiv für die Gesundheit sind.
Aber über Rotwein gibt es das doch immer wieder, dass da irgendwelche Studien kommen, wo es dann heißt, hier, Rotwein, ganz großartig für die Gesundheit.
Ja, gut, also wie gesagt, also man hat bei Rotwein logischerweise immer das Problem des Alkohols und mittlerweile ist man sich eigentlich in der medizinischen Fachliteratur doch einig, dass Rotwein mehr so spaßeshalber als mögliche Option genannt werden sollte, aber nicht als ernsthafte, weil doch dann bevor du relevante Mengen von Stoffen zu dir nimmst, die im Rotwein positiv sind, überwiegen in der Regel eigentlich immer die negativen Schäden durch längeren Konsum von Rotwein über Jahre durch den Alkohol. Also deswegen, das ist quasi nur ein Alibi-Argument, wenn man so möchte.
Hätte ich mir, das klingt absolut sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt halt, dass das halt, dass der bei dem Rotwein immer dieser Alkohol drin ist und den wird man sich, egal wie viel positive Effekte man an Rotwein findet, leider nie wegdiskutieren können. So, also,
da würde ich Alkohol dann eher die dunkle Schokolade nehmen. Ich meine, die macht zwar auf Dauer auch dick, aber ich glaube, also von richtiger dunkler Schokolade, also sag ich mal 50-60% Kakaoanteil und aufwärts, davon futterst du auch nicht so schnell mal irgendwie eine ganze Tafel oder zwei.
Okay, das ist dann ja ich wollte gerade sagen, worauf will er hinaus? Aber ja, das stimmt. Das ist halt ja nicht so, dass du dann so einfach das weg. Aber wobei dann auch sagen würde, das Schädliche an der Schokolade ist ja auch der Zucker.
Genau, der das ist heißt, natürlich bei dunklen Schokoladen auch weniger.
Ja, und das, ja. Also, viel zuckerfreie Schokolade und alkoholfreien Rotwein.
Dann trinke ich lieber keinen Rotwein. Also ich habe noch keinen Rotwein gesehen, der alkoholfrei war und der wirklich geschmeckt hat.
Challenge accepted. Also, falls
hast
jemand...
Hast du einen guten?
Nein.
Also...
Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass es den gibt.
Okay.
Aber selber habe ich den.
Also ich habe tatsächlich mal einen Weißwein getrunken, der alkoholfrei war. Den fand ich auch echt ordentlich, muss ich sagen. Aber bei Rotwein, ich habe jetzt, muss ich gestehen, auch nicht gezielt danach gesucht. Ne, das ist ja auch immer noch mal ein Faktor. Ich denke mal, wenn man gezielt danach sucht, da findet man vielleicht eher was. Aber die ich bisher durch Zufall, probiert habe, die waren alle Mist. Also ganz im Ernst, da trinke ich lieber keinen Wein.
Auch das ist vollkommen legitim.
Natürlich.
Ja, krass.
Komm mal zu deinen Turbo-News.
Ich bräuchte so einen Einspieler. Nee, ich hatte eher an Hutututu gedacht.
Ach so, ja gut, stimmt.
Die BIP-Controversy, die gegen deinen ersten Instinkt nichts mit einer Bibliothek zu tun hat, sondern dabei handelt es sich halt um, von dem BIP an dem Formel 1 Auto spricht man, also das nennt man den vorderen Teil von dieser Plank, die unter den Fahrzeugen ist, also am Unterboden.
Mhm.
Da ist ja unten quasi eine Platte drunter, die halt auch über das quasi die, wenn sie am Boden lang schleift, runtergeschliffen wird und halt nur bis zu einem maximalen Punkt runtergeschliffen werden darf. Und wenn man halt davon da zu viel Verschleiß hat, dann wird man halt disqualifiziert. Da so wird halt eigentlich die Ride Height überprüft, also wie hoch oder tief das Fahrzeug zum Boden stand. Mhm. Die sind auch relativ interessant oder wichtig halt für die Luftleitung im Unterboden und die sind ja jetzt auch bei der aktuellen Generation von Unterbodenfahrzeugen sehr interessant. Aber grundsätzlich kann man sagen, bei den Unterboden-Aero-Autos, je niedriger du am Boden bist, desto besser für dich. Das ist natürlich, das kann man sehr nuanciert sagen. Also das hängt halt von vielen Faktoren ab. Aber so als Daumenregel, je näher am Boden, desto tiefer. Näher, desto tiefer. Ja, das ist auch korrekt. Aber desto besser ist das halt. Das Problem an der Geschichte ist, wenn du halt das zu sehr ausnutzt und so tief bist, zu viel Plankware hast, wirst du halt disqualifiziert. Also das willst du nicht haben. Und ein großes Problem hat man dann auch noch. Es gibt ja Qualifying und das Rennen. Und im Qualifying willst du ja möglichst eine schnelle Rundenzeit fahren. Also willst du möglichst nah am Boden sein, weil viel Abtrieb. Aber auch wenig Gewicht. Also schleppst du nicht so viel Sprit mit, weil brauchst du ja nicht für nur eine Runde. So, und wenn du darauf jetzt dann diesen Abstand zum Boden einstellen würdest, dann hättest du im Rennen das Problem mit dem mehr Sprit, den du drin hast, dass du dann so tief sitzen würdest, dass du halt zu viel Plankware fabrizierst.
Das heißt, du die Karre voll und willst sie wegschieben, als auch immer nur...
Ja, so in etwa. Und danach wäre dann die logische Konsequenz, ja, schraube ich einfach höher. Das Problem ist, im Reglement ist es verboten, zwischen quasi, sobald du zum Qualifying rausfährst, über diese rote Linie an den Boxen, dann gilt Parc fermé. Das heißt, du darfst die meisten Sachen an so einem Auto nicht mehr anfassen. Du darfst an den Flaps von den Flügeln noch ein bisschen rumschrauben. Du darfst Dinge natürlich austauschen, wenn sie gleiche Spezifikation haben, oder weil sie halt beschädigt sind oder sowas. Aber ansonsten wirst du halt bestraft. Und was jetzt herausgekommen ist, dass ein Team eine Einrichtung in dem Auto besitzt, mit der man halt in quasi Parc fermé diese Ride Height, also diese von dieser Plank zum Fahrzeug einstellen kann. Was natürlich ziemlich cool wäre, weil dann könntest du im Qualifying einfach ganz tief und dann schraubst du zum Rennen hoch und gut ist. Oder du könntest es sogar, wenn das aktiv geregelt ist, könntest du es sogar im Rennen quasi, wenn du Fuel Burn off hast, dass du das dann nachstellen könntest.
Ich wollte gerade sagen, weil letztendlich müssen die das ja auch irgendwie aktiv ändern können. Also
dürfen sie nicht. Das ist so einfach. Also sie könnten es schon, aber sie dürfen es nicht. Deshalb eigentlich.
Ja, aber wie haben die das denn dann jetzt gemacht? Hatten die da was eingebaut, wo die irgendwie auf ein Knöpfchen drücken müssen und dann ändert sich trotzdem, oder wie?
Genau, also es ist ja dann rausgekommen, dass es sich um Red Bull handelt, die so eine Einrichtung hatte. Es wird immer von einer Einrichtung schon, also sie hatten da irgendein Technical Device. Aber beim letzten Rennen, also es ist jetzt zwischen Singapur und Austin, dazwischen aufgefallen, da waren jetzt nochmal 3 Wochen. In Austin hat man da auch nochmal sehr genau hingeguckt, weil Red Bull natürlich gleich gesagt hat, so, ja, wir haben da was, aber das ist regelkonform, weil wir können das, wenn das Auto zusammengeschraubt, also das ist nur zum inertialen Einstellen der Ride Height, aber wenn wir das Auto zusammengeschraubt haben, können wir da gar nicht dran und es ist gar nicht möglich, da dran rumzuschrauben. Und so wie ich das jetzt verstanden habe von dem, was man da so gesehen hat, ist das anscheinend auch tatsächlich der Fall. Oder sie haben es einfach sehr clever versteckt.
Tja.
Weil so auch da ist ja auch wieder das Loophole ist so ein bisschen, du darfst es im Parc fermé nicht einstellen. Aber es steht nicht drin, dass du die Ride halt nicht ändern darfst. So, ne? Also ist das auch so wieder so ein bisschen schwammig. Da könnte man wieder sagen, was steht in der Regel genau drin und was ist Intention of the Rule? Und was in der Formel 1 sehr häufig benutzt wird oder was da versucht wird, dass man das finden kann, Lücken zwischen Intent of the Rule und dem, wie es da drin steht. Und das scheint auch wieder so eine Sache zu sein mit dem, also, weil eigentlich ist Intent ist, du sollst es nicht einstellen können. Aber was da drin steht, ist halt, es darf nicht angepasst werden. Und was da jetzt genau passiert ist, das wird ja auch so richtig, wird der Red Bull natürlich jetzt auch erstmal nicht sagen, weil so, dann wären sie ja schuldig. Aber so wie es aussieht, würde ich jetzt mal sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Rauch als Feuer. Also weil du musst es ja einstellen können. Du musst deine Ride halt ja anpassen können. Also irgendeine Art von Einstellung von dieser Plank zum Chassis wird jeder irgendwie haben, weil du kannst ja nicht einfach irgendwie da dran schrauben und dann machst du deinen Rest über dein Fahrwerk oder sowas. Du wirst das irgendwie, weil das so sensibel ist mit der Aero, du wirst es irgendwie einstellen müssen. Die Frage ist nur, inwieweit man das außerhalb von Parkvermehrregeln, also außerhalb des Parkvermehrs halt einstellen kann.
Ja.
Und ein gutes Beispiel, was ich dazu gehört habe, war, es gab in den 90ern, hatte Benetton damals das Team, wo Michael Schumacher das erste Mal mit Weltmeister geworden ist. Das war die erste Saison, die keine Traktions, 1994, manche erinnern sich, die erste Saison, wo keine aktiven Regelsysteme mehr erlaubt waren, also kein ABS, keine Traktionskontrolle, keine Ride-Height-Regelung. Also das wurde da alles wieder outlawed. Und Benetton hatte halt wieder also hatte noch eine Art von Traktionskontrolle. Das haben sie auch nie abgestritten und alle haben sich fürchterlich darüber aufgeregt, wenn man es am Start immer gesehen hat, dass die halt einfach die Benettons voll aufs Gas sind und dann das Auto halt geregelt hat. Und dann haben alle gesagt, das ist aber illegal, wir dürfen keine Traktionskontrolle haben. Und dann hat Benetton auch gesagt, ja, wir haben keine Traktionskontrolle. Das, was das nämlich ist, also das haben, also sie haben das damals nicht gesagt, was man jetzt weiß, was es war halt wieder so ein Regel-Loophole, weil, ja, du darfst keine Traktionskontrolle haben, aber was du haben durftest, waren Schutzeinrichtungen für den Motor. Weil diese Motoren damals so leicht gebaut waren und halt so hoch gedreht haben, dass der Softlimiter von der Drehzahl es nicht geschafft hat, so schnell wie die hochgedreht haben, wenn du die einfach quasi im Leerlauf einfach aufs Gas gegangen bist, dann hätte der so schnell hochgedreht, dass die Leerlaufregelung, also die Regelung da nicht hinterhergekommen wäre, wäre der Motor explodiert. Und was sie dann gemacht haben, die haben halt eine an Fahrzeugparameter gekoppelte Limiter gebaut quasi, um den Motor zu schützen. Und das ging damals irgendwie über Luftdruck in der Airbox und Außendruck quasi so, dass du dann halt den Motor schützen konntest. Und die haben es dann halt jedes Mal so gesetupt am Start halt mit der Druckdifferenz, dass das Ding halt einfach dann de facto als Traktionskontrolle fungiert hat, weil es die quasi Drehzahl des Motors limitiert hat. Und da würde man halt auch sagen, so, du hast keine Traktionskontrolle im Traktionskontrollensinne gebaut, aber du hast eine Traktionskontrolle gebaut. Das ist wieder dieses ja Law, also Wording of the Rule und Intention of the Rule.
Genau. Du hast keine Traktionskontrolle, so wie das Reglement es meinte, aber du hast den gleichen Effekt.
Korrekt. Und deshalb finde ich das so großartig. Und ich verstehe dann, also ich finde das toll, dass sich da alle da jetzt auch drüber hören. Deshalb, ich kann es leider nicht hundertprozentig auflösen, aber ich finde die Diskussion einfach toll, dass diese Ideen da kursieren und dass man da versucht, sich rumzuschlängeln. Was ich immer ein bisschen doof finde, ist, wenn das Leute immer so auf und sagen, die sind am Mogeln oder sowas. Ja, wenn sie am Mogeln sind, werden sie halt bestraft. Und wenn nicht, dann war es halt eine gute Idee. Und auch
ich wollte gerade sagen, darum geht's ja, dass man entsprechend die Raffinesse hat, die Regeln eben nicht zu brechen, aber Sachen zu bauen, die dir einen Vorteil bringen, die kein anderer hat.
Viele sagen ja auch immer dann, wenn irgendwas rauskommt, irgendwas jetzt wie bei dem hier, wo du sagst, ja, okay, cool, habt ihr gefunden, aber ab dann und dann dürft ihr das nicht mehr machen. Dann sagen aber, siehst du ja, die haben gemogelt. Aber nein, haben sie nicht. Weil wenn das Reglement dann angepasst wird und es dann illegal ist, okay, schön. Aber dann war es bis dahin war es ja nicht illegal.
Ja, sonst müsste man das Reglement ja nicht anpassen.
Korrekt. Also ich würde sowas auch mal, also wir haben das damals in meiner Form der Studienzeit, haben wir sowas auch immer als Auszeichnung getragen. Wenn im nächsten Jahr eine Regel umgeschrieben worden ist, weil du eine dumme Frage gestellt hast im Jahr vorher, sagen wir so.
Ja, klar, natürlich.
Ja, fand ich sehr interessant. Wollte ich teilen.
Ja, ist auch sehr interessant.
Wolltest du jetzt erstmal nochmal News für Nerds machen oder soll ich gleich mit dem symmetrischen Bremsen weitermachen?
Ach komm, mach die symmetrischen Bremsen direkt hinterher. Ist ja ein Thema.
Okay, es stimmt, es sind alles
ein die Themenblock, sage ich mal so.
Speaking of Red Bull, die hatten dieses Jahr noch so eine Regelkontroverse. Zum Anfang der Saison in Melbourne, da ist Max Verstappen ausgeschieden, weil seine hintere rechte Bremse überhitzt ist. Und dann haben alle schon gesagt, das ist ja interessant, wieso genau da, das sieht irgendwie seltsam aus. Und hat sich auch wieder durch so eine Regeländerung, weil die FIA hat den Artikel 11.2.1 der technischen Vorschriften geändert. Und das besagt halt quasi das also symmetrisches Bremsen, wie ich das schon gesagt habe, dass du halt immer deine linke und deine rechte Seite gleich bremsen musst. Also jetzt nach dieser Regeländerung. Das heißt folglich, dass es vorher da nicht drin stand. Und man vermutet jetzt, dass die bis dahin halt ein System hatten, also wahrscheinlich einfach durch so ein Hydraulikventil, das halt abhängig ist von der Querbeschleunigung. Und dann quasi, also wenn du halt dein kurvenäußeres Rad einfach weniger bremst, also wenn du bremst und lenken möchtest und dann quasi dein kurveninneres Rad mehr bremst als dein kurvenäußeres Rad, bekommst du noch
Drehst ein besser rein.
Giermoment genau in die Richtung, wo die Kurve geht und hättest halt quasi noch so eine Gierunterstützer. Das fand ich auch wieder sehr interessant.
Ja. Ja, auch wieder ein cleverer technischer Kniff.
Ja.
Und ich meine, was ich auch immer so schön bei diesen Sachen finde, ist, von der Entdeckung der Lücke in den Regeln und einer Idee, wie man das ausnutzen könnte, musste ja auch erstmal in der, sage ich mal, dann ja doch von Saison zu Saison sehr knappen Zeit überhaupt erstmal einen Teil entwickeln und basteln, was deine Idee dann so umsetzt, was auch zuverlässig funktioniert.
Ich glaube, sowas sind Iterationen über längere Zeit. Das ist ja bei stabilen Reglements immer ja schon, dass die Idee hat dann jemand relativ früh und dann entwickelt sich das halt schon ein bisschen länger. Ah, so, oh, wirklich? Das hat keiner zugemacht?
Ja, meinst du, dass die so viel Vorlauf da haben? Ich meine, du musst ja immer damit rechnen, dass die Regel sich dann vielleicht doch durch einen Zufall ändert.
Ja, aber das ist dein Risiko.
Okay. Wenn du das sagst.
Das kann natürlich immer passieren. Das kann ja auch hier genauso wie das, über das haben wir ja auch schon mal gesprochen, auch sein, dass du das halt lange entwickelst, über 2 Jahre irgendwie, dann fährst du es ein Rennen und dann sagt die FIA so, ah, nee, möchten wir nicht. Tu das wieder raus. Also das kann ja auch passieren.
Das stimmt. Tja, so ist das. Ja, dann kommen wir direkt zu meinen heute eher Pseudo-News für Nerds, sage ich mal. Ich hatte in der letzten Folge am Anfang darüber gesprochen gehabt, dass ein Medikament in den Startlöchern steht für die Therapie der trockenen Makuladegeneration, wofür es bisher kein Therapeutikum gibt oder gab. Und das war zu dem Zeitpunkt unserer letzten Folge auch seit kurzem schon in Amerika zugelassen. Und eigentlich war dann so die in der Fachwelt die Meinung und Stimmung, dass es dann wahrscheinlich auch nach Europa kommt. Da ging das um das Pegcetacoplan und ein anderer Kandidat war noch das Avacincaptad-Pegol, was von einem anderen Hersteller kommt, was aber im quasi dasselbe in grün ist. Ein bisschen anders wirkt das, aber hat dieselben Effekte und hat in den Studien sehr ähnliche Daten gebracht. Und dann war es so, dass im Februar das erste Votum anstand. Da hat die EMA erstmal gesagt, nö, lassen wir nicht zu, die Daten sind uns nicht ausreichend. Grund dafür war, dass die Daten, die da initial eingereicht wurden, da war im Prinzip nur drin, wie sich die Größe von dieser, also bei der trockenen Makuladegeneration ist es so, dass du irgendwann im Prinzip in der Mitte, also in der Makula der Netzhaut, in dem Ort, wo du die höchste Auflösung hast im Auge, dass sich da Atrophien bilden, also Bereiche, wo einfach das funktionelle Gewebe quasi komplett abgebaut wird. Und irgendwann ist es halt fort. Und da, wo die Zellen fort sind, da hast du einfach einen grauen Fleck, wo du nichts mehr siehst. Und wenn dann so diese einzelnen Pünktchen, sage ich mal, langsam konfluieren, also zusammenrutschen, dann nennt man das dann geografische Atrophie. Aus dem Grund, dass es so ein bisschen landkartenartig aussieht. Und man hatte eben geguckt zwischen der Kontrollgruppe und der Therapiegruppe, wie sich diese geografische Atrophie vergrößert oder eben auch nicht. Und da hatten die Medikamente sehr gute Daten gebracht. Deswegen wurde es in Amerika auch zugelassen. Aber das hatte denen nicht ausgereicht. Und dann gab es im Juni, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ein erneutes Votum, wo darüber abgestimmt wurde. Da wurde aber auch wieder das Ganze negativ bewertet, weil in den Daten, die nachgereicht wurden, die Kontrollgruppe und die Therapiegruppe in Bezug auf die Sehschärfe keinen Unterschied hatten. Also man konnte zwar nachweisen, dass quasi strukturell die Therapie einen Erfolg hat, aber man konnte nicht nachweisen, dass die Sehschärfe dadurch länger besser bleibt. Und da hat die EMA gesagt, okay, ist zwar schön, wenn die Erkrankung langsamer verläuft, aber wenn die Sehschärfe gleich schlecht zwischen den beiden Gruppen sich entwickelt, dann hat der Patient davon zu wenig Benefit. Und dann gab es dann nochmal ein bisschen hin und her und jetzt Ende September gab es das abschließende Votum, wo die EMA wieder das Ganze negativ bewertet hat, sodass dieses Medikament vom europäischen Markt im Prinzip weg ist. Und das war auch recht dramatisch, sage ich mal, weil ich war jetzt Anfang Oktober in Berlin auf der DOG, das ist der Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Und da war dieses Jahr die Firma, die dieses Medikament hergestellt hat und entwickelt hat, quasi Hauptsponsor von dem Kongress. Und das war schon wirklich sehr, also weil die fest damit gerechnet haben, in letzter Instanz doch noch eine Zulassung zu kriegen. Das war schon dramatisch. Alle sind, weil die Umhängebändchen, wo dein Namensschild und dein Pass sozusagen dran sind, haben immer das Logo vom Hauptsponsor drauf und alle sind mit diesen Bändchen da rumgerannt von dieser Firma. Und diese Firma hatte im Prinzip keine Daseinsberechtigung auf diesem Kongress, weil es das Medikament einfach in Deutschland für, sag ich mal, Normalsterbliche nie geben wird. Es besteht die Möglichkeit, quasi als Off-Label-Use, weil es in Deutschland bzw. Europa nicht zugelassen ist, über die internationale Apotheke zu bestellen. Das ist dann aber auch nur für Selbstzahler. Und wir sind, je nachdem, momentan bei ungefähr 4.000 Euro pro Dosis. Und die musst du alle 4 Wochen kriegen.
Ja, das wirkt reichlich unrealistisch.
Genau, so ist es. Und da haben sich, also ich meine, es gibt so zwei Stimmen, sage ich mal, diesbezüglich. Natürlich hat in gewisser Weise die EMA recht, dass primär in diesen Zulassungsstudien eigentlich nur begutachtet wurde, wie sich das strukturell verändert und die keinen Benefit für die Sehschärfe nachweisen konnten. Aber das ist auch was man ganz häufig bei so Patienten beobachtet, ist einfach das Problem, dass es bei denen für die subjektive Besserung oder Schlechterung oder auch eine potenzielle Lesefähigkeit nicht darum geht, immer primär, wie sich die Sehschärfe, die punktuelle, entwickelt. Weil bei einem Sehtest, das kennst du ja auch selber, musst du ja einzelne Buchstaben erkennen. Und da kannst du schon auch eine relativ große geografische Atrophie haben und du kannst trotzdem noch einen relativ guten Visus haben, also eine relativ gute Sehschärfezentrale. Aber um zum Beispiel Text lesen zu können, musst du ja Silben oder zumindest Worte erkennen können, damit du einen gewissen Lesefluss hinkriegst. Und wenn da du wirklich nur noch in der Mitte einen kleinen Punkt hast, wo im Prinzip die Auflösung gut ist, da drumherum ist aber alles kaputt, dann kannst du auch nicht mehr lesen, auch wenn deine punktuelle Sehschärfe eventuell noch gar nicht so dramatisch reduziert ist. Und da wäre es dann bei so Patienten, wo du siehst, okay, die haben in der Mitte noch relativ gute Netzhaut, aber da drumherum macht so langsam die Netzhaut die Grätsche, wären das Kandidaten, die definitiv meiner Meinung nach von einer Therapie profitieren würden. Und denen bleibt eben das Ganze jetzt quasi verwehrt. Abzuwarten ist, dass der zweite Wirkstoff, den ich vorhin genannt habe, das Avacincaptat-Pegol, das ist noch nicht so weit in der Zulassung. Das ist oder das wird jetzt, glaube ich, Ende Oktober oder Ende November, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wird da das erste Votum erwartet. Da die Studiendesigns und die Ergebnisse aber recht ähnlich waren, bin ich da ehrlicherweise auch eher pessimistisch, was das Ganze angeht. Das war insgesamt so ein bisschen ein Aufreger, in Anführungszeichen, von mir im Laufe dieses Jahres und etwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es auch in die ähnliche Richtung geht, wie ich vorhin erwähnt habe, mit einem Demenzmedikament. Das wurde auch aus, da bin ich jetzt nicht so detailliert informiert, aber auch, weil die EMA andere Parameter stärker gewichtet hat als in Amerika, wurde das Präparat halt in Europa nicht zugelassen, obwohl in Amerika nachweislich Patienten dadurch profitieren durch die Therapie. Und da frage ich mich manchmal so, warum die Europäische Arzneimittelkommission da zum Teil so abweichend das Ganze bewertet. Aber gut, das.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine abschließende Frage gewesen, quasi, wie du das einschätzt. Oder also, aber du hast jetzt auch schon gesagt, dass du das nicht ganz siehst, warum das abgelehnt wurde.
Nee, also ist für mich wie, also wie gesagt, die man hätte die Studien vielleicht etwas, also im Hinblick auf die EMA oder auf die Kriterien, die die EMA jetzt im Nachhinein eben gefordert hat, hätte man die das Studiendesign vielleicht etwas besser machen können, um einen Alltagsbenefit besser nachzuweisen. Den Fehler könnte man dem Unternehmen quasi vorwerfen, aber ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt im Voraus klar war, dass das so ein Problem werden würde. Und deswegen, also ich finde es sehr schwierig. Ich glaube eher, dass es ein Fehler ist, es nicht zuzulassen. Aber gut, das ist was, was ich nicht zu entscheiden habe, zum Glück.
Zum Glück, weil du das die Entscheidung nicht tragen möchtest, oder?
Nee, genau.
Okay.
So ist es.
Ja, aber das ist wahrscheinlich, das ist ja da immer dann das Problem, so ein bisschen, dass man da so ein paar Sachen irgendwie abwägen muss. Also verschiedene Faktoren. Und je nachdem, wie dann die einzelnen gewichtet sind, kommst du halt zu einer anderen Entscheidung.
Ja.
Aber was halt richtig ist, liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen im Auge des Betrachters oder halt Zeit. Time will tell.
Ja, natürlich. Man hat jetzt auch unter den ersten Therapien und in den in Anführungszeichen Langzeitdaten, also ich glaube, das sind jetzt die Langzeitdaten sind jetzt 3-4 Jahre oder sowas von dem Medikament, hat man auch gesehen, dass manche Patienten anscheinend dazu neigen, dass die trockene Makuladegeneration in eine feuchte konvertiert, die dann auch wieder andere Probleme mit sich bringt. Also es ist nicht, das Medikament hat natürlich auch gewisse Risiken und potenzielle Nebenwirkungen, aber in meiner alltäglichen Beobachtung würde ich doch eher dazu tendieren zu sagen, dass der Nutzen dem Risiko eigentlich überwiegt. Aber gut. Okay.
Ja, aber so das ist es jetzt. Ich finde das schön, dass du da deine persönliche Meinung zu kundgetan hast. Dann echt, also, dass es kontrovers ist, finde ich vollkommen okay.
Ja.
Bei so einem Thema.
Das nächste, was jetzt, was ich nur durch Zufall eigentlich mitbekommen hatte, weil ich gar nicht wusste, dass das in Deutschland auch im Kommen ist und anscheinend jetzt so langsam so ein Ding in Anführungszeichen ist, sind, ich nenne es direkt mal einfach, unnötige intravenöse Therapien. Okay. Also ich kannte das bisher nur aus Amerika und da gibt es das schon seit längerem. Da habe ich vor bestimmt 10 Jahren das erste Mal im Fernsehen davon gesehen. Da hatte ein ganz findiger Arzt in Las Vegas, glaube ich, war es sogar, den sogenannten Hangover Heaven gegründet, wenn man so möchte. Das waren im Prinzip umgebaute Campingwägen, also diese großen XXL-Camper, die man aus dem Fernsehen kennt in Amerika. Und da waren dann ein paar so Liegestühle drin und dann konntest du dir quasi, also die sind einmal so einfach rumgefahren zu bestimmten Orten, wo man dann da reingehen konnte. Aber du konntest auch, wenn du gesagt hast, hier, ich mache irgendwie, keine Ahnung, 30. Geburtstag mit 100 Leuten und für den nächsten Tag, für die, die noch da sind und total verkatert sind, bestelle ich mir diese Karre nach Hause. Dann kamen die zu dir und dann konntest du dich da hinsetzen, dich da in so einen Liegestuhl legen und dann hast du halt intravenös Flüssigkeit bekommen und noch irgendwie so ein paar Vitamine und eventuell was gegen Kopfschmerzen und Übelkeit.
Toll. Ne, und dann ging es dir ganz großartig. Was eine Überraschung.
Genau, und dann sollte es einem eben besser gehen. Wobei man da dazu sagen muss, die haben, soweit ich weiß, da auch tatsächlich Medikamente dazu gegeben, die auch wirken.
Was ja, aber gut, wenn du da Ibu reinschmeißt oder sowas, dann geht es dir klar besser.
Genau, aber wo man da ganz klar unterscheiden muss, es ist in Amerika auch ein Riesentrend, einfach nur Infusionen sich zu besorgen, wo dann irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe, da gibt es dann zum Teil so Angebote von wegen so, hier, nimm diese Infusion, damit wird dein Haar besser, damit wird deine Haut
bitte
besser,
was?
Damit bist du wacher. Ja, und das ist, um es kurz zu fassen, alles Bullshit. Also diese ganzen Infusionen fußen auf, wenn überhaupt, einer sehr, sehr dünnen Evidenz. Ne? Also ich meine, dass wenn du irgendwie ein Hangover hast oder so, da hilft dir allein wahrscheinlich schon die Flüssigkeit von der Infusion, dass es dir besser geht. Ne? Wie viel da noch irgendwelche Spurenelemente dazu tun, ist auch da fraglich. Aber das wäre noch was, wo ich sagen würde, okay, fair enough, vielleicht bist du am Göbeln wie blöd und kannst nicht richtig was trinken, dann kriegst du halt einen halben Liter Flüssigkeit intravenös, dann hast du das Problem schon mal weniger. Würde ich zwar auch nicht unbedingt für in so einen IV-Therapie-Shop gehen, aber fair enough, wenn du unbedingt Bock drauf hast, mach es. Aber dieser Trend mit diesen unnötigen Therapien kommt jetzt auch nach Deutschland, wo du dann irgendwelche Vitamin-Cocktails oder sowas dir intravenös geben lassen kannst. Und das meist ohne ausreichende medizinische Aufklärung und ohne, sage ich mal, auch ordentliche Anamnese. Weil du sagst einfach hier, ich hätte gern das für schöneres Haar und da sind dann irgendwelche Sachen drin, wo keiner letztendlich beurteilen kann, erstens brauchst du das wirklich, in meisten Fällen wahrscheinlich nein und zweitens kann das für dich auch negative Konsequenzen haben. Weil gerade wenn man über so Vitamincocktails spricht, ist es so, also die wasserlöslichen Vitamine, so wie Vitamin C oder sowas, sind da eher unproblematisch, die pinkelt man im Zweifelsfall einfach wieder aus, ne? Hast einen teuren Urin. Aber du kannst mit wasserlöslichen in der Regel, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, keine größeren Schäden anrichten. Aber gerade auch fettlösliche Vitamine, so Vitamin E, D, K, kann durchaus, wenn du da, sag ich mal, dir regelmäßig so Infusionen holst und da dich ohne dein Wissen und ohne Wissen des Therapeuten quasi übertherapierst, können die durchaus auch Krankheiten auslösen und Probleme machen, besonders irgendwie in der Leber oder sowas. Deswegen finde ich diesen Trend sehr bedenklich und man sollte da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube auch nicht, dass da wirklich ein signifikanter Benefit auch bei denen, die es in Anführungszeichen bräuchten, in Bezug auf die Werbeversprechen zu messen sind.
Ne, wenn nicht man, über den Placebo-Effekt hinaus.
Ja, so ungefähr. Ich meine, wenn man ein diagnostiziertes Vitamindefizit hat, dann macht das eventuell noch Sinn. Aber da ist es auch so, dass du die allermeisten Vitamine sehr gut über eine entsprechende Diät, also eine entsprechende Anpassung der Ernährung oder über orale Supplements sehr gut ersetzen kannst.
Also du brauchst keine IV dafür quasi.
Nee, genau. Und also es gibt eigentlich nur sehr, sehr selten wirklich einen Grund, einem das Ganze intravenös zu geben, anstelle einfach über die Nahrung oder über Supplements. Von daher ist das meiner Meinung nach Halsabschneiderei und rausgeschmissen Geld. Ja, und um zum dritten und letzten Thema zu kommen, geht eigentlich fast in die ähnliche Richtung. Es gibt in Deutschland momentan, wirst du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen haben und der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich
auch nicht. Ich hatte das mit der IV-Therapien, habe ich auch noch nicht mitbekommen.
Ja, also, wie gesagt, ich habe das auch nur durch Zufall mitbekommen, aber ich glaube, wir sind da auch einfach in der falschen Bubble unterwegs. Aber was momentan auch wirklich ein großes Problem in Deutschland ist, es gibt eine Knappheit an Natriumchloridlösung, also ein ganz normaler Kochsalzlösung, steriler.
Okay.
Und ich meine, dass Medikamente momentan, je nachdem, sehr knapp sein können und Lieferschwierigkeiten haben, das hat mittlerweile, glaube ich, jeder mitbekommen oder war eventuell auch schon dadurch betroffen. Aber man fragt sich natürlich, Natriumchlorid, das ist einfach Kochsalz. Was kann an Kochsalz und Wasser bitte schön knapp werden? Und das hat tatsächlich einen, dämlichen Grund, finde ich eigentlich, weil letztes Jahr im Sommer hat die Europäische Kommission die Regeln für die Herstellung von sterilen Infusionslösungen geändert und verschärft, muss man dazu sagen. Der Berufsverband, der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie hat schon damals lautstark dagegen protestiert und ist als praxisfern und übertrieben kritisiert, diese neue Richtlinien, weil das einfach die Produktion maßgeblich aufwendiger und teurer macht. Und jetzt kommen wir dann auch zu einem Problem, was, sage ich mal, zwei Ursachen hat. Einmal diese neuen Kriterien und gleichzeitig aber auch, dass in Deutschland, gerade bei großen Kliniken und großen Ketten, die können ja nicht einfach, sage ich mal, in einen Online-Shop gehen und sagen, hier das Produkt, das nehme ich, sondern wie bei vielen großen Unternehmen muss sowas auch ausgeschrieben werden. Und da ist es natürlich so, der Preis regelt letztendlich und da haben dann über die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, im Prinzip die Hersteller versucht, sich gegenseitig von den Preisen zu unterbieten, um möglichst viele Aufträge zu bekommen, mit der Folge, dass viele Hersteller nicht mehr selber oder hier in Deutschland oder in Europa produziert haben, sondern auch auf Lohnhersteller im EU-Ausland zurückgegriffen haben. Ne, was jetzt nicht die Qualität schlechter macht, aber die können natürlich zu anderen auch, Personalkosten und sowas produzieren, um entsprechend dann das Ganze günstiger anbieten zu können bei für die Firmen gleicher Marge. Jetzt ist aber das Problem, dass diese ganzen Lohnhersteller außerhalb der EU diese Richtlinien nicht erfüllen können. Und die europäischen Hersteller sind im Prinzip nicht darauf vorbereitet, plötzlich erstens so viel mehr zu produzieren.
Ja.
Und zweitens, selbst wenn das so wäre, würden die Lösungen schlagartig drastisch teurer werden, weil in dieser neuen Richtlinie die Hygienestandards unfassbar verschärft wurden, wo man sich wirklich fragt, ob man das wirklich so machen musste, weil ich meine, jetzt bei den vorherigen Standards war es ja nicht so, dass permanent Leute irgendwie Infusionslösungen bekommen hatten und dadurch dann irgendwie eine Infektion übertragen bekommen haben. Ne? Also die sterilen Lösungen waren ja steril. Aber man meinte nochmal einen drauflegen zu müssen. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass bei der Herstellung von so sterilen Lösungen zwischen jeder Charge alle Filter gewechselt werden müssen, obwohl die nach den alten Standards noch mindestens die vierfache Menge hätten produzieren können. Das produziert einen unfassbaren Müll. Weißt du, wieso?
Ja. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum man das nie zwischen Chargen wechseln sollen. Also die Filter haben ja Wartungsintervalle.
Genau. Aber man meinte, das, sage ich mal, noch mal besser machen zu müssen, in Anführungszeichen. Und deswegen hat man jetzt einmal viel mehr Müll, den man produziert. Man hat höhere Kosten, weil man mehr Filter benötigt. Und du hast natürlich auch viel mehr Leerlaufzeiten in der Produktion, weil du so einen Filter logischerweise nicht tauschen kannst, während die Anlage produziert.
Mhm.
Und die Kombination aus, die Hersteller haben zu wenig Kapazität, weil sie keine Lohnhersteller mehr haben, die Hersteller haben mehr Kosten und sie haben weniger Zeit, um das Gleiche zu produzieren, führt tatsächlich dazu, dass so etwas Banales wie steriles Salzwasser momentan tatsächlich knapp ist.
Ja. politische Entscheidungen, die einen die Auswirkungen auf unser Everyday Life haben. Genau dazu habe ich jetzt letztens nämlich auch was. Ich habe mich gewundert, warum ich 3 Geburtstage dieses Jahr vergessen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Handy mich gar nicht mehr daran erinnert. Und dann habe ich mir gedacht, so, hä, ich hatte die doch alle, ich habe die alle in meinen Kontakten drin. Wieso erinnert mich mein Handy nicht da drin? Ha! Hat die EU beschlossen, dass es datenschutztechnisch viel zu schwierig ist, dass ohne mein Einverständnis meine Kontakt-App die Daten über die Geburtstage an meine Kalender-App übergibt. Hm. Und deshalb durfte mich mein Kalender nicht mehr an die Geburtstage erinnern. Da muss ich erst in meinem Google-Konto einstellen, dass meine Kontakte diese Daten an den Kalender weiterleiten darf, damit der Kalender mich erinnern darf.
Super.
Super sicher. Da, also ja. Ist ja, stell dir mal vor.
Da kriegst du für jeden Rotz kriegst du eine Push-Benachrichtigung, aber dafür nicht.
Ja, korrekt. Ich weiß, da denke ich also, ja, Datenschutz schön und gut, das ist auch wichtig oder so, aber das ist vielleicht an der falschen Stelle angefangen.
Ja.
Ist es unser größtes Problem, dass Leute zu häufig an Geburtstag erinnern? Vielleicht war das einfach irgendjemand, der keinen Bock mehr hatte, dass dauernd ihm an seinem Geburtstag die Leute auf den Sack gehen.
Oder so. Ja, genau.
Ja, das mit dem NRCL ist dann natürlich deutlich ein bisschen böser, wenn sowas Banales eigentlich dann schon zu einem Problem wird.
Ja, und vor allem ja auch wirklich was sehr, also in rauen Mengen, in Anführungszeichen, benötigt wird, ne?
Ja, es ist ja absolut, also man kann jetzt ja nicht Grundnahrungsmittel sagen, aber ja schon.
Ja.
Es ist halt Kochsalzlösung. Ja.
So easy.
Cool. Ah, wo wir jetzt hier, ich hatte auch eben gedacht, als du das von den Nahrungsergänzungsmitteln erzählt hast, das passt sehr gut zu meinem Schwurbel, den Vitaride Vitalizer. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, nämlich unter anderem auch als, fand ich sehr interessant, Beosinger. Der ist dann für die Anwendung an deinen Stimmbändern gedacht.
Hey, sieht aber ganz fesch aus. Also ich habe jetzt gerade mal die Website aufgerufen. Ja,
es sieht alles sehr fesch aus. Du musst ja das Anwendungsvideo musst du dir mal anschauen. Da siehst du nämlich, das sieht so aus wie, keine Ahnung, wie ein Kugelschreiber, so ein flacherer Kugelschreiber. Und dann stellst du den ja an die Stelle und dann drückst du da drauf und dann geht's dir besser? In dem Fall von diesem Beosinger soll dann deine
Stimme... Seiner, nicht Singer.
Seiner, ja, bla. Es hat was mit Stimmbänder zu tun, wieso dann... Also,
ne? Nee, das ist ja nicht nur für Singen, nicht nur für die Stimmbänder. Damit kann es ja anscheinend alles sein, wenn ich mir das richtig
angucke. Ja, du kannst damit alles machen, weil das hilft ja für alles. Warte, ich möchte das nicht, dass jemand meine Ironie nicht versteht. Das ist Bullshit. Also, aber du sollst dich dann damit da zappen und dann wird das alles ganz. Ich habe auch keine Lust, diese Claims alle vorzulesen oder so. Wenn jemand möchte, schlechte Laune haben will, kann er das machen. Auf gut Deutsch, die wollen mir erklären, dass das halt. Also, das gute alte Totschlagargument wieder, das ist Quantenphysik.
Ja, ja, natürlich.
Das ist Quantenphysik und deshalb müssen wir das nicht genau erklären, wie das funktioniert, weil versteht ja keiner. Was ich daran kritisieren möchte, ist wieder so, man hat dagegen relativ wenig Handhabe, weil es unter Nahrungsergänzungsmittel läuft. Und Nahrungsergänzungsmittel sind in Deutschland fürchterlich schlecht reglementiert. Wenn du etwas als Nahrungsergänzungsmittel verkaufst, ist es quasi, ist wurscht.
Weil es ja kein Medikament. Nahrungsergänzungsmittel.
Wird aber als solches verkauft. Nicht als medizinisches Gerät, weil dafür kriegen sie keine Zulassung, weil Quanten.
Ja, komisch.
Ja.
Geil, aber die haben auch neben dem Bios, Beo, nicht Bio, Beosigner, ja. Haben die auch den Visponder, oder wie der sich ausspricht.
Ja, die sind alle so komisch, diese Namen.
Das ist einfach so ein blödes Stoffarmbändchen mit so einer Metallplakette drauf.
Ja, Quantenphysik.
Genau, hier. Jeder Responder trägt körpergleiche Frequenzen und feinstoffliche Strukturen zur Unterstützung eines bestimmten körperlichen Bereichs.
Immer der gleiche Mumpels. Ja. Und also ich,
gibt's
ich könnte diesen
Sport, Rant. Sport,
ich könnte
Brain diesen, und Flexibility.
Ich könnte
das sind einfach Bändchen Rant, in unterschiedlichen Farben.
Ich könnte diesen Rant jetzt hier auch einmal aufmachen, aber ich möchte da nicht, also, weil ich habe angefangen, mein ganzes Wissen darüber zu bekommen, hier die Quark Science Cops, kann ich nur dazu empfehlen.
Die
hören
wir auch immer.
Weil die bleiben bei solchen Themen so ruhig, wie ich dabei niemals bleiben könnte und diskutieren das sachlich durch und lassen sich auch auf jedes kleine dumme Argument ein. Aber ja, feinstofflich und Schwingungen und sowas. Das ist auch mal Schwingungen. Schwingungen und Quantenphysik. Wenn ich schon immer höre, Schwingungen. Was für Schwingungen? Wenn ich dir,
wow,
wenn ich dir eine ins Gesicht zimmer, dann hast du auch Schwingungen.
Das Schöne ist, wenn man auf diesen, also ich wollte gucken, ob ich irgendwo einen Preis davon finde.
Ja.
Aber wenn ich, wenn man auf einen von diesen Responder geht, dann gibt es einen Punkt, hier Studienergebnisse zum Responder downloaden.
Ja.
Klickst du drauf, Error 404, Page not found.
Das ist schon ein bisschen.
Finde ich sehr passend.
Ja, ja, das ist schon ein bisschen ironisch. Aber auch wenn, selbst die Studien, die es zu diesem ganzen, Studien in Anführungsstrichen bitte, die es zu diesem ganzen Quantenheilungsblödfug gibt, die sind halt nie verblindet, die sind nie mit Kontrollgruppen, weil es ist immer, wir haben hier dieses Produkt, das arbeitet mit Quantenenergie. Wenn du das nimmst, geht es dir besser. Nimm das mal für eine Zeit lang. Geht es dir jetzt besser? Ja, bewiesen. So viel
genau.
Das ist nämlich auch so, also das, was da immer als Studien verkauft ist, ist nichts als fancy anekdotische Evidenz. Und das sieht man auch auf deren Webseiten immer, weil die dürfen ja keine Heilsversprechen machen. Und deshalb denken sie immer so, wir machen keine Heilsversprechen hier, aber guck mal hier, Elisabeth Müller, der haben wir das verkauft und die findet das ganz großartig. Mhm. Und da ist es ja immer so, also ja, die hat auch Geld dafür bezahlt. Das heißt, sie hat schon eine positive, also vor allen Dingen, wenn sie da horrend viel Geld für bezahlt hat, hast du natürlich auch schon eine Wirkerwartung da dran. Also, und gerade bei sowas wie hier bei diesem Beosigner, das habe ich mir den ausgesucht, deine Stimmbänder sollen dann geschützt werden und die Klangqualität wird verbessert. Wie willst du sowas quantifizieren?
Keine Ahnung.
So, dann benutzt das da irgendjemand, der dafür Geld bezahlt und sagt, ja, deutlich besser als vorher.
Geil, vor allem, wenn ich mir das hier so angucke, dieser Biosigner, ein Palaver von wegen, dass mit kohärentem Licht irgendwelche Informationen übertragen werden, das ist ja Bullshit schon mal an sich, aber das Schöne ist, in Anführungszeichen, ja genau, aber das Schöne in Anführungszeichen ist, ich meine, sie sind auf jeden Fall natürlich wie immer sehr sehr clever und haben dann verschiedene irgendwie so Chips mehr oder weniger, die du da reinstecken kannst, aber letztendlich sind das einfach nur unterschiedliche Lämpchen.
Ja, ja, wahrscheinlich ist
pinke Licht ist für Power, gelbes Licht ist für Joy, orange für Stability und blau für Fokus.
So, also das Problem ist, das meinte ich auch so, es hat nicht kein Fundament, es hat ja immer so ein bisschen, weißt du, ja, es gibt Quantenphysik und ja, Lichtschwingungen übertragen Informationen, nämlich deren Wellenlänge. Deshalb ist das Licht diese Farbe. Aber weiter,
das funktioniert super fürs Internet als Glasfaser.
Also von daher ja, Lichtwellen übertragen Informationen, aber nicht so, wie die das meinen.
Nee. Du Jemini.
Das ist wirklich, das ist Prime-Schwurbel und das in einem sehr schönen Gewand. Da hat jemand diesen ganzen, was diesen Quantenheilungsschwingungen, Feinstofflichkeit, alles kippen wir alles rein, können wir die alle mit ansprechen. Ist alles ganz großartig. Und da siehst du auch dann schon die Mentalität hier mit den Studien. Was es steht Studien da, aber da klickt halt keiner drauf, weil es sind ja Studien da.
Mhm.
Naja, Quark Science Corps. Dann bleibt man gewarnt. Weil
so das, ist es.
Dann kriegt man nämlich einmal, dann kriegt man nämlich auch schon ein Gefühl für diese ganzen Dog Whistles immer, sowas wie halt Quantenphysik und Feinstofflichkeit und sowas. Schon ein gutes Schutzschild. Ja,
Das wollte ich noch angesprochen haben.
Ja. Ich glaube, jetzt, wo ich mir das so angucke, ich glaube, das gab es auch schon mal bei Methodisch Inkorrekt als Schwurbel. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, dieser Bio-Signer.
Aber genau,
ich weiß
das?
Es nicht genau.
Ach, ich weiß es nicht genau. Ich verliere da auch den Überblick, weil das
ja, es ist gibt immer, so viel von dem Schrott.
Ja, ja, same, same, but different, but still the same irgendwie. So. Also das unterscheidet sich dann relativ wenig.
Ja. Na gut, dann haben wir es doch nochmal geschafft, eine Folge platt zu machen.
War das jetzt der Rauskehrer? Weil das, ja, so ein schlechter, weil das so ein schlechter Witz war.
Genau, genau. Nee, also ich habe tatsächlich keinen Rauskehrer rausgesucht.
Naja, eigentlich war das das, was ich gerade ja noch vorgestellt habe. Das
genau,
war
schlechter Witz. Weizeleiser ist ein schlechter Witz, deswegen ist das der Rauskehrer-Ersatz heute.
Zählt das, okay.
So ist es. Ja, war wie immer schön, mit dir zu quatschen. Fand auch da die Turbo-News wieder sehr interessant. Was,
ja, ich bleib was dran.
Ob da noch ja, was genau, bleib mal dran und update uns mal, wenn da noch mal was rauskommt. Genau, und wir werden hinter den Kulissen daran arbeiten, eine Struktur zu ermitteln, eine feinstoffliche Struktur zu entwickeln, die dazu führt, dass wir es wieder vielleicht etwas regelmäßiger schaffen.
Oh Gott, jetzt hast du es schon wieder gesagt. Wir haben doch gesagt, wir sagen das nicht mehr.
Doch, ich will es aber sagen, weil ich es wirklich versuchen möchte.
Okay, okay.
Aber ich habe ja nicht gesagt, wann und wie regelmäßig und überhaupt. Ich meine, wenn die nächste Folge wieder in einem Jahr kommt, dann
ist es auch eine Art der Regelmäßigkeit. Ja, ja.
Genau, so ist es. Ne, aber ja, wir schauen mal.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Abend. Maret gut und wir hören voneinander.
Guten Hunger.
Ja, danke dir auch.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.